Ich habe es eben schon gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du gerade herkommst. Was für eine Zeit du jetzt hinter dir hast und mit welcher Haltung, mit welcher Ruhe, mit welchen Gedanken du in dieses Osterfest, in diese Osterzeit, das Osterwochenende startest. Ich finde das oft gar nicht so leicht, sich da hineinzufinden, in die Feiertagsstimmung. Und gerade wenn man mit einem Feiertag anfängt, an dem es darum geht, traurig zu sein. Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht so sehr darum, traurig zu sein. Ich habe meine Zettel vergessen. Egal, wo du jetzt herkommst, ich möchte euch jetzt auf eine kleine Reise mitnehmen in diesem Gottesdienst. Und ich hoffe, dass diese Reise uns dabei hilft, wirklich an diesem Ort anzukommen. Am Kreuz, im Karfreitag, in den Feiertagen. Wir haben es gerade schon gesungen. Führ mich an dein Kreuz, Jesus. Nimm mich bei der Hand. Das zeigt so wunderschön auf, worum es in unserem Glauben eigentlich auch geht. Dass da ein Gegenüber ist. Ein persönlicher Gott, der uns begegnet, dessen Wirken wir wahrnehmen können, der uns bei der Hand nimmt und uns führt in unserem Leben. Und so haben das auch seine Jünger erlebt. Also die Schüler, die Menschen, die er berufen hat, damals ihm selbst nachzufolgen. Jesus hat sich Menschen auserwählt und ist einen bestimmten Weg mit ihnen gegangen. Sie sind ihm nachgefolgt. Und diesen Weg der Jünger, den wollen wir heute ein Stück weit mitgehen. Darum haben wir auch eine kleine Besonderheit in diesem Gottesdienst. Ihr seht hier vorne ein Pult stehen. Da drauf liegt der Bibeltext für die Predigt. In 4 Teile aufgeteilt. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn heute ihr dem Bibeltext eure Stimme verleiht. Wenn ihr aktiv Teil dieses Gottesdienstes werden könnt, obwohl ihr, als ihr euch auf den Weg gemacht habt, vielleicht gar nicht damit gerechnet habt. Aber ich finde das ein schönes Zeichen, denn dadurch wird das Wort Gottes durch eben die verschiedensten Gesichter hier in unserer Mitte zum Leben erweckt. Es muss nicht immer nur der Pastor vorlesen. Darum ganz herzliche Einladung, wer mag, den Bibeltext vorzulesen von hier vorne. Es sind 4 Teile, wir lesen dann einen Teil vor und dann predige ich über diesen Teil. Und dann kommt der nächste Teil. Gar nicht schlimm, wenn keiner kommt, dann lese ich den Text einfach. Aber vielleicht lasst ihr euch einfach drauf ein, gemeinsam diesen Gottesdienst und auch die Predigt jetzt hier zu erleben. Aber bevor wir zum ersten Text kommen, was haben eigentlich die Jünger jetzt gerade so durchgemacht in dem Zeitpunkt, in dem wir uns jetzt im Osterfest hier befinden? Gestern noch haben sie sich zusammen mit ihrem Freund und Meister bei einem wunderbaren Festmahl wiedergefunden. Es war köstlich, es hat gut geschmeckt. So schmackhaft wie ein Festmahl, so ist die Gemeinschaft mit Jesus. So sehr haben die Jünger, seine Schüler das genossen, mit ihm zusammen zu sein. Aber Jesus, der konnte es sich nicht wirklich nehmen lassen, auch so ein paar komische Sachen zu sagen. Sie saßen da bei freudigem Fest zusammen und Jesus, der saß, ja, der war ernst. Der hat angefangen vom Ende zu reden, also ich weiß nicht, wie das auf euren Festen so ist, aber das ist eigentlich ein ziemlicher Stimmungskiller. Und ich glaube, die Jünger, die haben das auch bemerkt. Die haben, jetzt fängt er wieder an, vom Ende zu reden. Und ich glaube, sie wollten das gar nicht so richtig wahrhaben, was Jesus hier vorhatte, worauf er sie vorbereitet hat, was kommen würde, nämlich sein Ende. Also sie haben das vielleicht gar nicht so ernst genommen, wie sie es hätten, wenn sie wüssten, was käme. Aber Jesus, er hat sich von seinen Jüngern nicht davon abbringen zu lassen, auf einem Fest, auf einer Feier von schwierigen Dingen zu sprechen. Das, was ihn da bewegt hat, das, was er gesagt hat, das muss ihm unglaublich wichtig gewesen sein, dass er in Kauf nimmt, die Stimmung so runterzuziehen. Das, was er gesagt hat, war von größter Bedeutung für Jesus. Schwierige Sachen wurden da gesagt. Von Verrat war die Rede, von Tod war die Rede, aber auch von guten Dingen. Und dann, für die Jünger, dann kam die mehr oder weniger durchwachte Nacht, wo sie mit ihrem Freund zu seinem Lieblingsort gehen, in den Garten Gethsemane, wo er hingeht, um Ruhe zu finden, um zu beten. Aber Jesus bricht dort zusammen. Er bricht in Tränen aus. Er wirft sich ohnmächtig zu Boden und er fleht zum Himmel, dass das, was ihm bevorsteht, doch an ihm vorbeigehen könnte. Aber Gehorsam und das Wissen, worum es geht, bringen ihn dazu, trotzdem weiterzumachen. Und nur in einem nächsten Augenblick, in einem Zwinkern, kommt der Moment, in dem er verraten wurde. So schnell ist es vorbei. Er wird verraten, er wird festgenommen, er wird ausgepeitscht, es wird ihm ein Scheinprozess gemacht und seine Jünger, sie erleben das alles, sie sehen das alles und sie wundern sich, der wehrt sich ja gar nicht. Er wehrt sich doch überhaupt nicht. Dabei sind all die Anschuldigungen, die gegen ihn hier kommen, doch völlig haltlos. Warum macht er das? Warum nur? Und alles, was dann folgte, Jesus tat es für uns. Und damit sind wir bei dem ersten Abschnitt unseres Predigttextes.
Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken.
Danke. Jesus, der König der Juden. Der Grund, warum er hingerichtet wurde. Für ein Verbrechen, dessen er sich nie schuldig gemacht hat, trug er die Strafe. Der König der Juden war er nicht, wollte er auch nicht sein. Aber der König der ganzen Welt war er doch. Und er wird mit Verbrechern dorthin gehangen. Kein Tyrann war er, sondern lebender Fürsorger. Das war sein ganzes Leben auf der Erde. Und doch scheint dieses Leben nicht bei vielen Anklang gefunden zu haben, sondern es hat sie sauer gemacht, gegen ihn aufgewiegelt. Und doch wurde er, obwohl er mit Liebe unterwegs war, für genau die Botschaft ans Kreuz gebracht und für etwas, das gar nicht zutraf. Er war doch gar nicht König der Juden, wollte es auch nicht sein. Ist das denn nicht unfair? Ist das denn nicht eigentlich ungerecht, dass er wegen etwas hingerichtet wurde, was völlig an dem vorbeigeht, was die Realität eigentlich ist? Wenn wir uns diesen Gerichtsprozess von Jesus ansehen und mal überlegen, wie haben die Jünger das denn wahrgenommen? Die mussten doch außer sich sein vor Wut, vor Ohnmacht, dass ihrem Freund und Meister dort angetan wird, solches Unrecht passiert und sie können nichts dagegen machen. Und er selbst macht doch nicht mal etwas dagegen. Er wehrte sich noch nicht einmal. Er ertrug all das, obwohl er anders gekonnt hätte. Seine Macht wurde ja nicht durch die Menschen dort begrenzt, sondern er hat sich bewusst zurückgehalten. Und das Ganze eben für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Doch eben nicht nur für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Nein, er ging für alle Verbrechen an das Kreuz. Er ging für alle Sünden der Welt. Und all das hat er selbst nicht begangen. Und trotzdem ging er für all das ans Kreuz, weil er wollte. Er wurde zu unserem Stellvertreter. Und hier kann man so viele Wörter auspacken. Er wurde zum Sündenbock, zum Opferlamm. Und nicht nur dem Prozess nach, den er erlitt, sondern auch dem Geschehen nach, das im Verborgenen stattfindet. Nicht nur durch den Gerichtsprozess wurde er verurteilt und trug eine Strafe, die nicht seine war, sondern auch im Verborgenen, im Geistlichen, trägt er die Strafe für alle Vergehen der ganzen Welt. Er erträgt alle Folgen menschlicher Schuld. Aber Schuld, was ist das eigentlich? Die Schuldfrage klären wir in Deutschland doch gerne. Und Schuld ist keine Lappalie. Schuld möchte eigentlich niemand haben und doch hat sie eigentlich immer irgendwer. Und wer sie hat, den belastet Schuld. Und wer sie hat, der hat sie nicht ohne Grund, sondern weil man Schaden angerichtet hat. Weil Schaden angerichtet wurde. Schuld entsteht da, wo man sich schuldig macht. Und schuldig macht man sich da, wo man Leid verursacht. Und verursachtes Leid, Schaden, den ich zu verantworten habe, das ist nichts, was ein Mensch einfach so mit links ertragen kann. Was nicht eine Last wäre, die mir aufs Herz drückt. Wenn das so wäre, dann wäre ich vielleicht kein Mensch mehr. Schuld ist eine schwere Last. Und die ist real. Und für die Schuld aller Menschen eben, auch für meine und für deine, für die Verbrechen aller Menschen, ging Jesus ans Kreuz, wurde ihm der Prozess gemacht, als Stellvertreter. Ich hätte dort hängen müssen. Aber jetzt muss ich es nicht. Denn Jesus hat es für mich getan, hat mir die Schuld abgenommen. Aber woher soll eigentlich diese Schuld kommen? Frage ich mich dann auch manchmal in meinem Leben. Ich habe ja niemanden umgebracht. Das wäre ja jetzt das Schlimmste, das man machen kann. Und das stimmt zwar, aber ich glaube nicht, dass wir von uns sagen können, dass wir jede Minute unseres Lebens wirklich gerecht leben und nicht an irgendeiner Stelle schon mal Leid oder Schaden verursacht haben. Schauen wir uns die Welt doch einmal an. Wir können gar nicht aus diesem Kreislauf, aus diesem System der Ungerechtigkeit und der Gier einfach ausbrechen. An fast allem, was wir anfassen, machen wir uns mitschuldig, an der Ausbeutung der Schwächeren und am Blut der Opfer der Gier. Wir schaffen es doch gar nicht, gerecht zu sein. Wir können da gar nicht raus. Und darum braucht es jemanden, der das schafft, der das konnte. Darum hat Jesus das für uns alle geschafft, damit wir eine Hoffnung haben, dass dieses System nicht am Ende gewinnt. Dass die Schuld, die Last, die Sünde nicht das letzte Wort hat. Wer möchte den nächsten Text vorlesen?
Die aber vorüberging, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf, in 3 Tagen hilfst dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist, und steigst herab vom Kreuz. Desgleichen spottete durch die Höhenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steigte nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren.
Danke. Wenn Jesus mein Stellvertreter ist, an dieser Stelle, und ich dahin gucke, was er ertragen muss, Spott und Hohn, übelste Verschmähung, dann hat er auch das für mich getragen. Dann hat er auch das für mich getragen, um selbst in diesen Erfahrungen mir zur Seite zu stehen und zu sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, wenn du Spott und Hohn erlebst, wenn sich Menschen über dich lustig machen. Es schmerzt, wenn ich verlacht werde, gerade von Menschen, die mir etwas bedeuten. Es schmerzt, wenn ich für etwas gehalten werde, das ich eigentlich nicht bin. Oder wenn andere nicht den Wert in mir erkennen, den ich eigentlich habe. Auch das erlebt Jesus hier gerade am Kreuz. Er ist der Sohn Gottes. Er ist König der Welt. Und doch erkennt das niemand an. Verhöhnen ihn alle. Auch das erfährt er hier in tiefster Schmach, in schlimmster Entblößung. Aber bei ihm finde ich, wenn ich solche Erfahrungen mache, dann eben auch einen Seelenverwandten. Der weiß, wie es mir geht, wenn ich hier in dieser Welt ungerecht behandelt werde. Wenn ich verlacht werde, wenn ich verspottet werde. Wenn mir versucht wird, meine Gerechtigkeit wegzunehmen. Große Ungerechtigkeit ist Jesus hier widerfahren. Und doch erträgt er all das durch die Kraft seines Vaters. Er lebt es uns vor. Seine Gerechtigkeit, das, was er eigentlich ist, das ist nichts, was Menschen ihm wegnehmen können. Selbst wenn sie es versuchen, selbst wenn er auch noch so viel leiden muss. Jesu Gerechtigkeit kommt von Gott. Nur das lässt ihn hier weitermachen. Und führt zum nächsten Text.
Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.
Danke. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es geschehen. Stellvertretend starb Jesus für mich, starb Jesus für dich. Begleitet von Zeichen, begleitet von Wundern. War vorher noch Zweifel, ob da ein normaler Mensch am Kreuz hing oder nicht, so wird es doch langsam deutlich, hier passiert etwas Besonderes. Ob da ein normaler Mensch am Kreuz hing, das steht so langsam in Zweifel. Hier passiert etwas, das unsere Welt übersteigt. Und in gellende Schwärze, in die Finsternis, dringt der Satz und der Ausruf Jesu, der bis heute Mark und Bein erschüttert: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann das sein, dieser Satz? Sohn und Vater getrennt voneinander, Gott selbst mit sich entzweit. Aber wieder ist Jesus unser Stellvertreter. Denn die letzte und schlimmste Konsequenz der Sünde, der Schuld, die ich auf mich lade, ist die völlige Gottverlassenheit. Was könnte schlimmer sein, als dass Schöpfer und Geschöpf komplett voneinander getrennt sind? Was könnte schlimmer sein, als dass das Leben getrennt ist von der Lebendigkeit? Das ist doch die Hölle. Das ist doch der Tod. Da, wo wir in keinerlei Beziehung mehr zu irgendetwas stehen. Wo wir getrennt sind von der Quelle des Lebens. Und das wäre eigentlich die Konsequenz meines Handelns, meiner Schuld gewesen. Meine Schuld, die das Leben verachtet. Sie trennt mich letzten Endes doch selbst von der Quelle des Lebens. Und ich hätte das ertragen müssen, was Jesus hier am Kreuz aufruft. Die komplette Verlassenheit. Absolute Einsamkeit. Doch selbst die hat Jesus für dich, für uns getragen. Ich finde es immer noch komisch, dass der Sohn Gottes sich vom Vater verlassen fühlt. Es ist immer noch komisch, dass Gott selbst am Kreuz hängt und in den Tod für mich geht. Aber so macht Gott selbst eben das Unmögliche möglich. Damit wir verstehen, das hat er für uns getan. Selbst die absolute Gottverlassenheit und die Trennung von jeglichem Leben ertrug Jesus von uns. Und wozu? Das hören wir in den letzten Zeilen des Predigttextes.
Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.
Danke. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Alles nun, was Jesus gesagt hat, hat sich erfüllt. Zeichen und Wunder begleiten sein Sterben hier. Und all das, damit am Ende ein Bekenntnis steht. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der größte Liebesbeweis Gottes geschieht hier am Kreuz. Und er passiert, damit der Glauben geweckt wird. Wenn wir diesen ganzen Bericht nachverfolgen, den wir jetzt gelesen haben, das Geschehen vom Kreuz, dann steht von Anfang an die Frage auf dem Spiel: Wer ist Jesus? Und ist er der, der er behauptet zu sein? Und niemand außer der engste Kreis um ihn herum weiß und glaubt, dass Jesus wirklich etwas Besonderes ist. Seine Anwesenheit, seine Geschichte auf der Erde, damit hat er ein paar Leute erreicht, vielleicht 200. Aber das waren noch nicht so viele. Und jetzt, wo er am Kreuz hängt, da werden die Spötter noch mal richtig laut. Da sagen sie noch mal so richtig erst: Ja, was du von dir immer behauptet hast, was du mal dachtest zu sein, das glauben wir dir erst recht nicht. Sein Lebensweg der Liebe, der Aufopferung, dass er Menschen heilt, dass er zu den Ausgestoßenen hingeht, hat sie nicht überzeugt. Aber was jetzt hier passiert, das lässt sie leise werden. Das lässt sie staunen. All das nur, damit am Ende klar wird und damit der Mund der Menschen bekennt: Das war Gottes Sohn. Der Glaube erwacht. Gottes Plan fängt gerade eigentlich erst an. Das Wunder ist vollbracht, selbst die Zweifelnden sehen in diesem Geschehen den großen Liebesbeweis und die Göttlichkeit, Gott selbst. Und seit Jahrtausenden sprechen Christen es diesem römischen Hauptmann nach. Sie glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn. Glaube, der Leben bedeutet. Und genauso wie dieser römische Hauptmann sind es heute wir, die das Kreuz erblicken. Und genauso wie der römische Hauptmann sind es heute wir, die begreifen: Das alles ist für mich geschehen. Aus Liebe zu dir wurde Jesus dein Stellvertreter, hat alles getragen für dich, hat alles ertragen für dich. Und wenn du das Kreuz siehst, wenn du diese Geschichte heute hörst, dann sind das die Symbole deiner Befreiung, die Symbole der Liebe Gottes und die Symbole seiner Barmherzigkeit, die genau dir persönlich gelten. Und an Karfreitag, heute, warum wir jetzt hier sind, geht es darum, dass wir die Bedeutung dieser Dinge für uns in Anspruch nehmen. Dass wir uns die Bedeutung dieser Dinge zurückerobern, aus unserem Alltag heraus in dieses hohe Fest hinein. Dass du Liebe und Gnade, Befreiung und Barmherzigkeit Gottes für dich in Anspruch nimmst. Und darum jetzt die Frage: Wo kannst du denn diese Dinge gerade gut gebrauchen? Wo brauchst du in deinem Leben gerade die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Befreiung Gottes, die Kraft Gottes? All das möchte er dir schenken. Und heute geht es darum, diese Dinge für sich in Anspruch zu nehmen. Geht es darum, das Kreuz zu erblicken und sich zurückzuerobern, was Glaube bedeutet und was der Ursprung ist. Wo in deinem Leben kannst du Jesus als Stellvertreter, kannst du Jesus mit seiner Liebe, mit seiner Kraft gebrauchen? Nimm all das in Anspruch für dich, denn er hat es alles bereits für uns getan. Amen. Ich danke allen Vorlesern und Vorleserinnen sehr, dass ihr das Wort Gottes mit zum Leben erweckt habt. All das, was wir gehört haben bis jetzt, unseren Glauben, Dank für das, was Jesus getan hat, was er vollbracht hat, wollen wir jetzt mit Liedern im Lobpreis vor unseren Gott bringen. Wir wollen zu ihm singen und bekennen, dass er Sohn Gottes ist. Das tun wir jetzt in der Lobpreiszeit und dann auch gleich im gemeinsamen Abendmahl. Das Abendmahl werde ich uns dann nochmal extra einsetzen. Es ist heute ein wenig anders als sonst. Aber auch damit wollen wir Jesus preisen und wollen wir verkündigen, dass er gestorben ist, um wiederzukommen für uns.